Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir freuen uns sehr, hier in Oranienburg sein zu können. Denn wisst ihr, vor 20 Jahren sind wir hier ausgereist. 1979, das war die Fernbedienung. Aber die Technik geht, glaube ich, auch so. Und wir haben ganz herzliche Grüße mitgebracht, vor allen Dingen von unseren Alpakas. Die Alpakas bewegen sich um das Krankenhaus herum und mähen sozusagen das Gras und grüßen herzlich aus den Anden Perus.
Ja, wer in Deutschland sich an Peru erinnert, hat sofort das Bild von Machu Picchu vor Augen, die wiederentdeckte Inka-Stadt im Jahr 1904. Und dort sind wir hingegangen als Rucksacktouristen, das war 1991, damals noch kinderlos, sind 3 Monate durch die Berge gestiefelt und haben dabei die Inkas, die Nachfahren der Inkas, die Quechuaner, kennengelernt, in ihren Lehmhäusern ihr Dasein fristen, oft ohne Fensterglas, ohne Wasser, ohne Abwasser, eine typische Küche, wo sie Mahlzeiten zubereiten. Und es gibt dort, das haben wir bald gemerkt, Millionen von Kindern. Sie wachsen dort auf in diesen tristen Lebensumständen, zu Hause oft familiäre Gewalt, Alkoholismus bei den Eltern. Die arbeiten knackerhart auf den steilen Berghängen. Es lohnt sich kaum, da kann man nicht reich werden. Und viele dieser Menschen haben keinen Zugang zu einer modernen medizinischen Behandlung. Eine Patientin mit einem Tumor an der Fußsohle, da gibt es große Probleme und wir dachten, da müssen wir hin, da müssen wir helfen.
Wir hatten hier in Deutschland das Privileg, eine gute Ausbildung bekommen zu können und haben beide Medizin studiert in Mainz und sind dann für unsere Facharztausbildungszeit nach Großbritannien, nach USA, nach Südafrika und nach Deutschland natürlich gekommen. Und Klaus wurde Chirurg, ich Kinderärztin. Und dann sind wir tatsächlich 1997 losgezogen. Und der Dominik, der Kleine, der wurde hier in Oranienburg zur Welt gebracht. Seit dieser Zeit leben wir als Missionsärzte. Und das war auch das, was wir sehr gerne machen wollten. Und zunächst war unsere Station Shell, Ecuador. Wir haben 5 Jahre lang im Hospital Bosandes del Oriente gearbeitet und haben da ganz viel gelernt. Klaus war der einzige Chirurg, ich habe als Kinderärztin gearbeitet und wir haben nicht nur in Sachen Medizin gelernt, sondern auch ganz viel über südamerikanische Kultur und wie ein Missionskrankenhaus funktioniert, sodass wir uns dann so ein bisschen besser gewappnet sahen, nach Peru umzusiedeln, wo wir als Team ankamen, als einzige Weise in einer kleinen Quechua-Stadt namens Curahuasi und dort haben wir ein Krankenhaus errichtet. Das war unser erstes Haus. Das heißt, das ist das immer noch das Haus, aber so sah es am Anfang aus. Wir mussten Umbauarbeiten durchführen, ein neues Dach kam rein, das war unsere erste Küche. Ihr seht, alles top modern, bester Zustand. Wir haben sozusagen die ersten Monate gecampt. Das wäre vielleicht ein ganz guter Vergleich. Aber es ging voran. Aus den Matratzen wurden irgendwann auch Betten und wir haben uns dort sehr gut eingerichtet und fühlen uns da sehr wohl. Am 25. November jeden Jahres begeht Curahuasi seine Festtage. Und das war das erste Dorffest, bei dem wir auch zugegen waren. Da kommen ganz viele Indianer aus der ganzen Umgebung auf die Plaza, das ist der zentrale Ort. Und dort wird marschiert, dort wird gefeiert. Und da haben wir diese Kinder gesehen. Die hatten sich als Krankenschwestern und Ärzte verkleidet. Und da haben wir von Anfang an gedacht, das wäre doch richtig toll, wenn die eines Tages im Krankenhaus die Hospizianer arbeiten könnten.
Ja, eine großartige Idee natürlich, aber oft sind großartige Ideen auch ein bisschen teuer. Und wir wussten bald, wir brauchen eine ganze Menge, 4 Millionen Dollar, um Mauern hochzuziehen. Natürlich auch Geld für die Ausstattung, das wäre nochmal 6 Millionen und 1000 treue Freunde, die bereit sein sollten, das Ding mit uns zu stemmen. Richtige Freunde, keine Facebook-Freunde mit dem Daumen oben. Und Ärzte, Krankenschwestern aus der ganzen Welt, die in allen Bereichen mitarbeiten, ohne von uns ein Gehalt zu beziehen. Das heißt, von der Mission Diospi Sujane. Das war also die Idee. Und wir sind jetzt durch die Lande gezogen. Wir waren ja auch gelegentlich in Oranienburg und haben die Geschichte erzählt, von dieser Vision berichtet, die wir im Auftrag und mit Gottes Hilfe stemmen wollten. Da waren wir bei vielen Gemeinden zu Gast, hier eine Gemeinde in Berlin, eine Baptistengemeinde, aber auch in vielen katholischen Gemeinden, in Clubs, Schulen, Universitäten. Ein Bild von Familien, Als wir dann Ende 2005 nach Peru zurückreisen wollten, nach der ersten Öffentlichkeitsarbeit, um das Krankenhaus zu bauen. Mit dabei Florian, er ist ja in Che zur Welt gekommen, unser Jüngster, mittlerweile 17 Jahre alt.
Ja, und dann ging die Bauphase in Corravasi los mit dem Bauingenieur Udo Clemens, der mit seiner Frau mit uns im August 2005 nach Corravasi gereist ist. Und da seht ihr, es war der erste Bericht in Peru über den Bau dieses Krankenhauses und wurde gleich von über 1 Million Menschen gelesen in dieser bekannten Zeitschrift Somos. Und die sagen da, das sind die Engel der Anden. Das ist natürlich eine maßlose Übertreibung. Aber wisst ihr, es freut uns sehr, denn das Krankenhaus wird oft als Krankenhaus des Glaubens bezeichnet. Und es sind inzwischen in Peru 35 Fernsehsendungen über das Krankenhaus entstanden. Und auch hier seht ihr den Titel Milagros de los Andes. Und das heißt ein Wunder in den Anden. Also auch ganz normale Journalisten erkennen, dass hier eine größere Macht am Werk ist. Und wir konnten am 31. August 2007 die Einweihung des Krankenhauses feiern. Da kamen viele Schulen, das Amphitheater war rappelvoll. Wir haben die Nationalhymnen gesungen, die Fahnen wehten im Wild. Und Klaus hat bei seiner Ansprache gesagt, dass nur Gott aus wenig viel und aus nichts alles machen kann. Und der Hauptgast war die Staatsgattin von Präsident Alan Garcia, Pilar Norris de Garcia, und sie hat das Krankenhaus als eine Kathedrale der Liebe bezeichnet. Und da haben wir gefeiert, es waren 4.500 Menschen da, es kamen 9 Fernsehteams und dann ging aber auch die Arbeit richtig los. Und Patienten kommen aus den 25 Bundesstaaten Perus. Manche stehen lange in der Schlange, um einen Cupo, also ein Ticket für eine Sprechstunde zu bekommen. Manche schlafen auch 1 oder 2 Nächte davor, um rechtzeitig da zu sein. Aber es ist uns eine große Freude, der Wartesaal ist jeden Tag brechend voll. Und die Zeit, die die Patienten dort warten, nutzen wir. Wir zeigen den Jesusfilm, und zwar auf Spanisch und manchmal auch auf Quechua und andere christliche Programme.
Wir haben in den ersten 10 Jahren, wir feiern ja am 31. August das 10-Jahres-Fest, rund 2.500 Gottesdienste gefeiert. Wir bewegen uns auf 250.000 Patienten zu. Sie kommen ja mit Freunden, Verwandten. Das heißt, 500.000 Peruaner haben eine Botschaft des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe gehört. Patientin 200.000 im Juni 2016, ein Jahr ist vergangen, um über 40.000 erhöht. Jetzt sind es über 240.000, aber am 22. Oktober, da haben wir damals 2007 das Krankenhaus eröffnet, werden wir tatsächlich bei 250.000 Patienten gelandet sein. 2 Pastoren haben wir, Pastor Marcos Acuña, hier im Bild hält eine Andacht, ich komme während der Predigt auf ihn zurück. Er ist viel unterwegs, er reist durch den Süden des Landes und besucht Ex-Patienten hoch oben in den Ortschaften, in ihren einsamen Gehöften, hält Hausandacht.
Ja, und die tägliche Arbeit sieht so aus, dass wir sehr viele Patienten in den Sprechstunden sehen, in den verschiedenen Gebieten der Pädiatrie und der Medizin, Chirurgie, jetzt auch Traumatologie, Gynäkologie, Urologie. Und nur ein kleines Beispiel, das ist ein 13-jähriger Junge, der aber nur 99 Zentimeter groß war. Und der leidet ganz schlicht an einer Unterfunktion der Schilddrüse. Das ist eine Erkrankung, die hier in Deutschland schon in den ersten Lebenstagen mit einem kleinen Blutstropfen aus der Ferse diagnostiziert wird. Aber in Peru wird so ein Screening-Test nicht gemacht. Wir haben ihn natürlich behandelt, aber leider kann man viel dessen, was er verloren hat, in der Zeit nicht aufholen. Wir haben Gynäkologen, die fleißig auch Kaiserschnitte machen und natürlich Geburten betreuen. Und hin und wieder braucht ein Neugeborenes Hilfe. Ein bisschen Sauerstoff, Antibiotika. Und wir sind sehr froh, dass wir die Möglichkeiten im Krankenhaus dazu haben. Das war immer unser Ziel, dass wir richtig gute Medizin machen wollten für die Ärmsten der Armen. Und da haben wir einen Echografisten, also der Ultraschalluntersuchungen macht, auf wirklich tollem Niveau. Und John hat diese Patientin gesehen. Und sie kam in die Sprechstunde und sagte einfach, irgendwas stimmt nicht, Doktora, ich kann gar nicht mehr die Berge hochlaufen wie früher und ich kann auch nachts nicht mehr so gut schlafen, ich muss sitzen, sonst kriege ich keine Luft. Und der Grund war, im Herzen festzustellen, ihr seht da einen Pfeil und da hatte diese Dame tatsächlich einen kleinen Thrombus, ein Blutkoagel im Herzen. Wir haben sie aufgenommen und behandelt und konnten den Thrombus Gott sei Dank, auflösen. Und nach 3 Tagen ging es ihr dann so gut, dass sie gesagt hat, also jetzt reicht es aber, jetzt muss ich zurück auf den Acker. Es kommen ziemlich viele Unfälle, weil wir im Bergland sind. Unfälle sind die häufigste Todesursache in Peru. Und hier ein großer Autounfall. Bei einem jungen Mann wurde leider der Arm abgerissen.
Ja, ich bin 6 Monate im Jahr unterwegs und organisiere, halte Vorträge, mittlerweile weltweit. Aber wenn ich da bin, 6 Monate ist das ja der Fall, dann führe ich Magen- und Dickdarmspiegelung durch. Und hier bringe ich gerade eine Studentin aus England, Ruth Brandt, bei, wie man den Magen spiegelt.
Ja, der Klaus hat die Kinder schon erwähnt. Das lag uns von Anfang an sehr auf dem Herzen. Kinder wachsen manchmal auf in großer Armut. Das kann man manchmal ändern, manchmal auch nicht. Aber diese Kinder haben wir kennengelernt und da kam noch ein Faktor dazu. Beide Eltern waren Alkoholiker. Und dann kommt zur Armut auch noch eine gewisse Verwahrlosung. Und das ist natürlich einfach ganz schwierig. Und dann werden wir da auch praktisch, also wir haben da ein bisschen aufgeräumt, Betten aufgebaut, die Kinder wurden geduscht und auch entlaust. Sie haben Schuluniformen bekommen und konnten dann das erste Mal fröhlich strahlend in die Schule und in den Kindergarten gehen. Und gleichzeitig haben wir eine Kinderclubarbeit begonnen. Jede Woche kommen inzwischen 350 bis 400 Kinder zusammen und wir singen, wir machen eine Bibelarbeit, wir basteln, wir spielen. Also die Kinder hören nicht nur von Gott, sie merken auch, dass man wirklich was lernen kann und entwickeln sich sehr schön fort. Hier, ihr seht es, die Schäfchen auf der Straße. Wir haben inzwischen ein ganz tolles Haus für die Kinderarbeit, das auch von Udo Clemens gebaut wurde. Und es macht sehr viel Spaß und wir freuen uns immer, dass die Kinder was lernen, aber vor allen Dingen hören, egal in welcher häuslichen Situation sie sich befinden, dass Gott sie lieb hat. Unsere eigenen Kinder, die waren immer auf peruanischen Schulen und deswegen auch ziemlich gut integriert. Ihr seht hier die Natalie und den Dominik bei ganz typischen Volkstänzen. Aber es war so, dass viele Missionarsfamilien kamen, die helfen wollten, aber dann doch Sorge hatten, dass die Kinder in der peruanischen Schule nicht das Niveau erreichen würden, wie es in Deutschland bei der Rückkehr gefordert wird. Das heißt, wir haben nach etlichen Überlegungen entschieden gemeinsam, dass wir eine christliche Schule bauen. Und tatsächlich hat Gott es geschenkt, dass das auch geschehen konnte. Das ist die neue Diospisuala Schule, die insgesamt für 600 Schüler gebaut wurde und etwas ganz Interessantes versucht. Und zwar gehen dort die Missionarskinder hin zum einen. Aber natürlich gehen auch viele peruanische Kinder dorthin von Familien, die durchaus ein geringes Schulgeld bezahlen können. Und Kinder, die aus Familien kommen, die sehr arm sind, aber gerne lernen wollen, die kriegen ein Stipendium. Das heißt, die Lehrer sind dort wirklich gefordert und versuchen diese Integration, was gar nicht leicht ist, aber was sehr viel Spaß macht. Und es ist ganz toll zu sehen, wie die Kinder sich entwickeln. Im März 2014 wurde bei dieser wunderschönen großen Feier die Schule eingeweiht. Ja, und dann ging es richtig los. Und wir haben nur mal 2 Fotos von Kindern mitgebracht, um sie euch etwas näher vorzustellen. Maria kennt ihren Vater nicht. Die Mutter hat als Dienstmädchen in Lima gearbeitet, wurde vergewaltigt, wurde schwanger, hat das Kind aber ausgetragen und sie lebt ziemlich arm. Aber geht jetzt ganz begeistert mit Schuluniform, mit einem Stipendium in die Diospisianerschule. Und der Anderson, der kennt seinen Vater. Und man kann fast sagen, leider, denn der Vater ist Alkoholiker und schlägt ihn. Und zwar nicht so knapp. Häusliche Gewalt ist ein ganz großes Problem in Corawasi. Auch er lernt begeistert an der Diospisianerschule und hat für sich dadurch auch eine ganz andere Perspektive. Wir haben tolle Fachräume, das ist der Biologieraum. Und wie ihr seht, der Klaus sagt immer, der erste Missionar von Diospisiana als Anschaumaterial. Wir haben tolle Fachräume und schöne Klassenräume. Und in Spanisch seht ihr dort einen Spruch an der Wand, der heißt, ich kann alles durch den, der mich stark macht, Christus. Die Kinder freuen sich jeden Freitag, gibt es einen Fahnenappell, da müssen die auch stramm stehen, das ist in Peru so üblich, und der Direktor hält eine Ansprache. Und wir sind da sehr dankbar, wir haben ein deutsches Direktoren-Ehepaar, Christian und Verena Bigalke, die dort nun schon seit 3,5 Jahren mit uns arbeiten und auch eine Langzeitperspektive haben.
Von 2011 bis 2016 hatten wir einen radikalen Präsidenten an der Macht, Ollanta, ein Populist, ähnlich wie Hugo Chavez in Venezuela, Und wir machten uns große Sorgen. Wir dachten, vielleicht kann er uns aus dem Land werfen, das Krankenhaus verstaatlichen. Oft passiert mit Krankenhäusern in Afrika und Asien. Das Beste wäre doch, unsere Überlegung, dem Präsidenten mal die Geschichte zu erzählen. Er weiß sofort, dass wir meilenweit philosophisch auseinanderliegen, aber wir helfen doch den Ärmsten seines Volkes. Und wir haben alles versucht, der Kontakt kam nicht zustande. Dann die gute Nachricht, der Präsident kommt mit allen Ministern der Regierung in unseren Bundesstaat. Sie wollen die wichtigsten Bürgermeister einladen. Es gibt 80 Distrikte im Bundesstaat Apurimac. Corahuasi ist eines dieser 80 Distrikte. Und dieses Event fand ausgerechnet in unserem Distrikt statt. Es kommen 3 Hubschrauber, 2 mit den Ministern, sie landen im Stadion. Aber der Präsident landet bei uns, weil wir einen tollen Hubschrauber-Landeplatz haben für Patientenevakuierung. Ich sage, Herr Präsident, dürfen wir Ihnen kurz das Krankenhaus zeigen? Wir haben heute Patienten aus 8 Bundesstaaten. Er sagt, unmöglich, bin viel zu spät dran, die warten auf mich, Blase der Arme, da stehen Tausende der Minister auf der Bühne. Aber ich habe über sie gelesen und bevor ich losfliege im Hubschrauber um 5, werde ich versuchen, mit ihnen durch das Krankenhaus zu laufen. Kurz vor 5, hier kommt der Staatschef, wir rennen durch das Krankenhaus, wir rennen zurück zum Hubschrauber. Er fragt mich, Kekir, was willst du eigentlich? Ich sage, ein Treff mit Ihnen und Ihrer Gattin im Regierungspalast. Esther Birn geht in Ordnung. 6 Tage später im Palast in Lima, der Vortrag, 120 Bilder. Und dann sagte ich am Ende des Vortrages, ihr seht, Tina steht links neben mir und Jens Hassfeld, der Vizedirektor, ich sagte, Herr Präsident, wir sind überzeugte Christen. Wir glauben, dass Jesus Christus der Architekt unseres Krankenhauses ist. Schweigen im Raum, aber er wurde ein enger Freund unserer Arbeit.
Und das Krankenhaus ist inzwischen am Ausbau. Wir sind am Ausbauen, wir mussten aufstocken. Das wird der 2. Stock der Bettenetage, sodass wir dann von 50 auf 100 Betten kommen, um mehr Patienten sehen zu können.
Corahuasi ist dort, wo wir arbeiten, in den Bergen Perus, aber alles wird in Lima entschieden, in der Hauptstadt. Ich musste in den letzten 10 Jahren sicherlich 400 Mal nach Lima fliegen, dort verhandeln mit den Behörden. Die neuen Mitarbeiter, Missionare treffen dort ein, verlassen auch dort das Land. Und es war wirklich eine Zeit, ein Gästehaus als Basis in der Hauptstadt Lima zu haben. Und das war auch eine besondere Führung. Es war ein Freitagnachmittag, ich saß am Computer, todmüde, es klopft an der Tür. Ein Pärchen steht vor der Tür, Peruaner, ich kannte sie nicht. Wir kommen ins Gespräch und als das Gespräch nach 20 Minuten endet, sagt dieser Peruaner, den ich nie mehr getroffen habe danach, übrigens bin ich Makler in Lima. Ich habe also Grundstücke, die ich verkaufe. Und da dachte ich, das ist doch genau das, was wir immer vorhatten, eine eigene Basis in Lima zu haben. Und ich fragte ihn noch, in welcher Gegend Limas könnte man denn also ein Gästehaus bauen? Und da sagt er, Caraballo, hatte ich noch nie gehört. Lima ist groß, 8 Millionen Einwohner. Aber mit diesem Wort Caraballo habe ich ab diesem Moment ein Gästehaus für die Hospizianer verbunden. Ein paar Tage später, ich bin in Lima in einer Straßenecke, hatte am Nachmittag so eine Stunde frei und stehe direkt an der Ecke in Miraflores und denke, was machst du jetzt? Und stehe da und spreche ein Gebet und bitte, dass Gott mich führt. Ein Bus fährt vorbei, Caraballo steht drauf. Ich habe weder vorher noch nachher so einen Bus gesehen, aber in diesem Augenblick kommt dieses Wort Caraballo in meinen Sinn, unser Gästehaus. Habe mich sofort auf die Suche gemacht. Wir haben gemeinsam 46 Häuser angeschaut. Es gibt dieses Gästehaus, wunderschön. Von außen sieht es durchaus bescheiden aus, ist aber groß. 420 Quadratmeter Wohnfläche mit einem Seitengebäude für ein Hausmeister-Ehepaar. Im ersten Jahr über 1000 Übernachtungsgäste, 15 Betten. Wunderbar, die Räume jeden Tag im Einsatz. Da haben wir links José Rojas und seine Frau Tamara, sie bewirtschaften das Haus, sie machen auch die Behördengänge für uns. Johannes Bahr hat das Haus für uns renoviert, mehrere Monate lang, also für uns ein ganz großes Geschenk. Wir sehen darin auch eine große Führung Gottes. Es kommen viele Patienten nach Corahuasi aus allen Bundesstaaten. Ein Bild aus dem Monat Dezember, Hunderte im Krankenhaus, Hunderte vor dem Krankenhaus. Die Stimmung war explosiv. Sie waren dabei, fast das Krankenhaus gewaltsam zu stürmen. Wir hatten keine Tickets mehr, keine Coupons. Und ich stehe eine Stunde auf einem Tisch mit dem Megafon, versuche die Gemüter zu beruhigen. Warum habt ihr uns nichts gesagt, dass es keine Coupons, keine Tickets mehr gibt? Über das Radio zum Beispiel. Aber dieses Radio hatten wir nicht. Das wollen wir ändern. Radio, Fernsehen, die Hospiziana, Kultur, Familie, Gesundheit, Musik und Glaube. Es wurde errichtet auf unserem Gelände neben dem OP-Trakt. Das erste Team, Doris Mankwart, 10 Jahre lang als Direktorin, ein christliches Network in Lima, der Hauptstadt, mitgeleitet. Aber was wir wirklich wollen, über Satellit, über Türme, ganz Peru zu erreichen. 30 Millionen Menschen mit einem christlichen Familiensender. Wir brauchen also einen Satellitenexperten. Chris Welch, Sydney, Australien. Seit 25 Jahren der Beauftragte von 3 kommerziellen Fernsehnetworks. Das ist seine Welt. Satellitenanbindung hoch und runter. Seine Familie. Sandy, seine Frau, 7 Kinder, der Hund der Familie. Und vor 3 Jahren erscheint ein Buch bei Jugend mit einer Mission über unser Leben, Hope in the Andes, mittlerweile in mehreren Sprachen. Und allabendlich lesen Chris und Sandy ihren Kindern als Gute-Nacht-Geschichte aus diesen Büchern vor. Seite 214, ein Interview mit mir. Und da fragt mich Janet Benji, Klaus, der nächste Schritt. Ich sage, Radio, Fernsehen, wir müssen mit der besten Nachricht, die es gibt, über die Berge rüber. Trifft Chris mitten ins Herz. Er lädt mich ein nach Sydney, Australien, hilft mit, 36 Vorträge vorzubereiten. In Kirchen, in Schulen und Firmen. Und im November 2015 entscheiden sich Chris und Sandy, wir brechen unsere Zelte ab. Wir gehen als Missionare nach Peru, um jahrelang mitzuarbeiten beim Aufbau dieses Mediennetworks. Eine schwere Entscheidung. 7 Kinder. Mittlerweile ist Sandy schwanger mit dem 8. Kind. 28. November 2015, Flohmarkt im Garten hinter dem Haus. Stand sogar in der Zeitung North Shore Time. Jetzt kommen die Leute. Sie können kaufen den Toaster aus der Küche und den Fernseher, den Bildschirm, die Gartengeräte, die Kleider. Eine schwere Entscheidung. Ist das der richtige Weg? Da hält ein Auto vor dem Haus. Ein Unbekannter steigt aus, geht geradewegs auf Christ und sagt, vor 30 Jahren hat Gott mich in die Mission berufen nach Ruanda. Ich bin nie gegangen. Er fängt an zu weinen. Sie machen genau das Richtige. Nur Mut, dreht sich um, steigt ein, fährt weg. Sie wissen bis heute nicht, wie dieser Mann war. 26. Februar 2016. Chris Welch hat offiziell seinen Arbeitsplatz gekündigt. 7 Kinder, Sandy schwanger mit dem 8. Sie haben jetzt 5% der Spenden zusammen, die sie brauchen, um jahrelang in Peru mitzuarbeiten, denn wir bezahlen für Missionare keine Gehälter. Ist das Gottvertrauen oder ist das Wahnsinn? 28. Februar. Sie kommen am Morgen in den Gottesdienst der Lifesource Church in Sydney. In der Tür steht der Pastor und sagt, Chris, Sandy, kommt hier. Ich muss euch etwas sagen. Heute Morgen haben von 2 Mitgliedern der Kirchengemeinde die größten Spenden bekommen, die wir jemals in unserer Kirchengeschichte erhalten haben. Bestimmt für euch 98.000 Australier-Dollar, 75.000 US-Dollar. Das war das Geld, das sie brauchten. 10 Flugtickets von Sydney nach Lima über Santiago. 8 Kinder, Mama, Papa, 23.000 Australier-Dollar. Und ich sagte, wenn es geht, versucht im Mai nach Peru zu kommen, dann sind wir bestimmt so weit mit unserem Bau. Aus Gründen, die niemand weiß, bietet die Fluggesellschaft Qantas im Mai 2016 ein Peru-Special an. Die Preise gehen 55% nach unten. Sie sparen 13.000 Dollar, sitzen an Bord einer halbleeren Maschine und steigen am 31. abends am Flughafen aus. 31.05. mit dem Baby hier und dann wurden noch etwa 100 Kisten aus dem Flugzeug abgeladen. Die große Feier am 31. August 2016, Einweihung des Medienzentrums, ihr seht Tina, neben mir stehen Pilar Norris, sie war 10 Jahre lang die First Lady Perus, Chef einer linksliberalen Zeitschrift, der Bürgermeister und Doris Manco. Die erste Talkshow bei die Hospiziana im Fernsehstudio an Kamera 3, Chris Welch aus Sydney, Australien. Jetzt bauen wir im Süden des Landes, mittlerweile in 4 Bundesstaaten, die Radiotürme auf für FM, also UKW. Wir wollen diesen Bereich erreichen, abdecken, 2/3 so groß wie die Bundesrepublik Deutschland, aber langfristig über Satellit natürlich ganz Peru.
Gott arbeitet mit Menschen und das ist unser Team. Das ist das die Hospiziana Team im Moment. Und ich glaube, ihr kennt da noch eine andere Familie sehr gut. Entdeckt ihr sie, die Mingles? Also wir kommen alle aus unterschiedlichen Gebieten, aus unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichen Gemeinden. Aber es ist immer schön, zusammenzuarbeiten und zu merken, dass Gott Dinge bewegt und dass wir Teil dessen sein dürfen. Viele fragen natürlich, ja, Leute, ihr geht aus euren Ländern weg, verlasst eure Gemeinden, nehmt finanzielle Einbußen hin, das ist doch alles schwierig, warum macht ihr das denn? Und da hat die Welt hier in Deutschland diesen tollen Artikel veröffentlicht, von Gott berufen in die Berge Perus. Und das ist die Antwort. Wenn Gott das macht, dann kann man auch getrost gehen. Wir haben inzwischen 1004 Leute, die dauerhaft die Hospizianer unterstützen. Und wir haben eine Webseite, die täglich von 500 bis 600 Menschen besucht wird. Und ziemlich bald haben wir dann den 2-millionsten Besucher. Da gibt es Preise, attraktive Preise. Das heißt, ihr könntet auch gucken, wann ist der Moment, und dann im entscheidenden Moment klickt ihr euch ein und könnt einen Preis gewinnen. Es sind in verschiedensten Zeitungen über 450 Berichte in den Medien entstanden. Und alle sagen, das ist der Glaube, der hier etwas Unglaubliches bewirkt. Wir haben auch eine Reportage von der Deutschen Welle gehabt. Die Deutsche Welle hat dieses Programm über die Hospizianer sogar in Arabisch in Länder ausgesandt, wo wir sonst vielleicht gar nicht reden dürften.
Die Geschichte gibt es natürlich auch als Buchform. Buch 1 in 5 Sprachen übersetzt, kommt demnächst noch auf Holländisch raus und auf Bulgarisch. Wir sind verhandeln, es geht um auch eine russische Auflage, Buch 1, Buch 2. Immer mit der strikten Warnung, dass man dieses Buch oder diese Bücher abends nicht zur Hand nimmt, weil viele dann eine ganze Nacht lesen, morgens dann Kopfschmerzen haben. Das können wir als Ärzte natürlich nicht empfehlen. Wir haben viele Vorträge gehalten, nicht nur in Deutschland. Jeder Punkt ist eine Stadt, die wir besucht haben, sondern mittlerweile weltweit in 23 Ländern und angedacht ist schon eine Rundreise durch Indien im nächsten Jahr. Vorträge bei den Frommen, hier Pro Christ 2013, aber genauso gut in der säkularen Szene. Ich durfte Deutschland vorstellen auf dem 4. Weltkongress der Kinderchirurgie in Berlin. Und da saßen vor mir Hindus, Agnostiker, Buddhisten und Muslime aus der ganzen Welt.
Aber diese beiden Fotos oder diese beiden Bilder sind jedes Mal dabei. Das Bild vom Kreuz, an dem Christus für unsere Sünden gestorben ist, und das Bild vom leeren Grab, was uns eine Hoffnung auf ein ewiges Leben gibt. Die Hospizianer ist nach wie vor eine Vision. Und es hat mal jemand gesagt, eine Vision muss einem erfüllen, den Menschen dienen und Gott ehren. Und wir beten, dass die Hospizianer das noch für einige Jahre mehr sein kann. Die Hospizianer ist gleichzeitig eine Leidenschaft, die viele Menschen teilen, nicht nur die Mitarbeiter vor Ort in Peru, auch hier in Deutschland und in anderen Ländern. Die Hospizianer ist ein Werk des Glaubens und wir merken immer wieder, wie Gott die Fäden spannt und tatsächlich der Architekt ist. Und es ist eine Hoffnung für viele Patienten in Peru. Das waren unsere Kinder, als wir in Ecuador waren. Natürlich sind die Kinder auch groß geworden. Natalie und Dominik, die sind inzwischen hier in Deutschland und studieren beide Medizin. Natalie in Tübingen, Dominik in Erlangen. Und der Florian, der hat gerade ein Auslandsjahr an einer Highschool in Florida abgeleistet, um sein Englisch ein bisschen aufzupolieren. Und der ist jetzt mit uns nach Deutschland gekommen, weil er noch Abitur machen muss.
Bei den Hospizianern werden jeden Tag Geschichten geschrieben, nicht nur in Peru, auch in Deutschland und anderen Ländern. Wir haben lange versucht, für das Krankenhaus, für die Schule, einen Breitband-Internet-Anschluss zu bekommen. Und seit einigen Jahren gibt es in Peru die Firma Bitel aus Vietnam. Und ich habe dort am 8.10.2015 einen Vortrag gehalten, vor dem Generaldirektor und vor seinem Berater San Roman, Edwin San Roman. Und die kamen dann auch alle vorbei, zwei Vietnamesen und der Berater. Ein Abendessen, Tina hatte schön gekocht, ich war in Deutschland unterwegs, hier seht ihr Tina und hier der Berater der beiden Vietnamesen und die hatten uns versprochen, dass sie Breitband-Internet kostenlos zur Verfügung stellen. Aber wie so oft im Leben kommt es ganz anders und alles fiel ging den Bach runter, sie haben ihr Wort nicht eingehalten und da hatten wir gesagt, so viel Mühe, ich war nach Lima geflogen, hatte dort einen Vortrag gehalten, wir hatten sie bewirtet, Tina vorzüglich gekocht, alles umsonst. Das war der 18. Oktober 2015. Wir haben seit einem Jahr einen neuen Staatspräsidenten, der heißt PPK, Peter Pablo Kuczynski. Und wir versuchten natürlich, einen Kontakt zu haben mit dem neuen Präsidenten. Und mit der Hilfe des Gouverneurs des Bundesstaates hatte ich einen Termin am 19.05.2017 mit dem Berater des Staatspräsidenten, S. Maximo San Roman, der Bruder dessen, der bei uns abends die Suppe gegessen hat und diese Lasagne aß. Und als ich da reingehe, zum ersten Mal, sagt er mir schon in der Tür, mein Bruder erzählt mir bis heute immer noch von Diospi Sujane. Also, die Suppe war nicht umsonst gekocht. Und siehe da, das war der 19.05. Und einen Monat später, einen Tag vor der Reise nach Deutschland, zum Heimatdienst, hatten wir eine Audienz beim Staatspräsidenten. Hier seht ihr Maximo San Roman, Tina, wieder Jens Haspel dabei, der Staatspräsident. Der Vortrag, wie immer, über 100 Bilder. Und die Geschichte ging dem Präsidenten ins Herz. Und er hat sofort zugesagt, dass er am 31. August bei der 10-Jahres-Feier dabei sein wird. Wir hoffen, dass seine Gesundheit auch das erlauben wird. Seit vielen Jahren, seit über 30 Jahren, ist das mein Schlachtruf, könnte man sagen. Alles, was ich will, ich möchte Jesus Christus kennen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren, in der Hoffnung selbst vom Tod zum Leben aufzustehen.
Wir möchten euch danken als Gemeinde, dass ihr uns als Familie unterstützt. Denn wir können die Arbeit auch nur machen, wenn es genug Leute hier gibt, die mitbeten, mithelfen und die Arbeit mittragen. Und damit sagen wir heute ein Dankeschön.